Es geht um die Frage des Wunders. Matthäus 8, Verse 5 bis 10. Matthäus 8, es werden unbiblische Auffassungen von Glauben verbreitet, und wenn sie noch nicht in ihre Gemeinde gekommen sind, dann kann es sein, dass sie früher oder später an die Tür ihrer Gemeinde klopfen werden. Ob sie Eingang finden oder nicht, das hängt von uns ab. Matthäus 8, Vers 5. Als er nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sagte: Herr, mein Sklave liegt zu Hause, gelähmt und ist furchtbar geplagt, hat Schmerzen. Jesus sagte zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann erwiderte und sagte: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Sklave gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Soldaten unter mir. Und sage ich zu diesem: Geh hin, so geht er. Und zu einem anderen: Komm her, so kommt er. Und zu meinem Sklaven: Tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich einen so großen Glauben gefunden. Das nennt er jetzt Glauben. Sehr interessant, dass so eine Antwort Glaube genannt wird. Warum nennt Jesus diese Antwort Glaube? Lesen wir sie noch einmal. Der Hauptmann, Vers 8. Als Jesus sagt: Ich komme und heile, das ist ihm nicht genug. Oder das ist ihm nicht ganz recht, besser gesagt. Herr, ich bin nicht wert, oder bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Sklave gesund werden. Das können wir als Glaube verstehen. Aber jetzt begründet er dieses. Und diese Begründung ist das Verwunderliche. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Was hat das mit dem zu tun, dass Jesus heilen will? Was hat das damit zu tun? Ja? Sie wollten mal? Bitte?
Er steht unter Gott.
Wie bitte?
Er steht unter Gott.
Jesus. Er will sagen, so wie er unter Vorgesetzten steht, so steht Jesus unter Gott. Was hat das damit zu tun, dass Jesus kommen will und ihn heilen? Wie bitte?
Dass er die Macht von ihm hat, von Gott.
Ja, Jesus war ja selbst Gott, ja.
Jesus verkörpert die Macht des Gottesreiches, so wie er die Macht, der Hauptmann, die Macht verkörperte, des Staates, ja, der dazu befähigt hatte, diese Macht auszuüben.
Ja.
So hat Jesus die Macht des gesamten Gottesreiches, um diese Macht auch ausüben zu können oder diese Kraft weitergeben zu können, die dahinter steht.
In Vers 9 sagt er: Auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Soldaten unter mir. Und sage ich zu diesem: Geh hin, so geht er. Warum geht er?
Weil er den Befehl gekriegt hat.
Warum geht er, wenn er den Befehl gekriegt hat? Entschuldigen Sie, dass ich dann immer benachrichtige. Was will der Mann hier sagen? Er hat Befehlsgewalt. Was geschieht mit dem Soldaten, wenn er diesem Hauptmann nicht gehorsam ist? Von wem?
Von dem Hauptmann.
Vielleicht.
Von der Kraft, die hinter dem Hauptmann steht.
Wenn dieser Hauptmann niemanden hinter ihm hätte und der Soldat stärker ist als der Hauptmann, dann kann ich ihn verprügeln. Nicht wahr? Aber der Soldat weiß, ich habe es nicht nur mit diesem Hauptmann zu tun, ich habe es mit Rom zu tun. Ja? Rom heißt die ganze, wie Sie sagen, die ganze, das ganze Reich, das hinter ihm steht. Der Hauptmann verkörpert dieses Reich für diesen Soldaten. Ja. Und der Soldat hat es nicht nur mit einem Mann zu tun, der so und so viele Muskeln hat, sondern er hat es mit einem Reich zu tun. Und die hängen zusammen, die stehen zusammen. Und wenn der Soldat nicht spurt, dann hat er es mit anderen zu tun. Und jetzt sagt er, es geht nicht so sehr um die Kraft von Jesus zu heilen. Es geht darum, dass Krankheit weichen muss, wenn Jesus im Auftrag handelt. Es geht um den Auftrag. Das heißt, der Hauptmann versteht, wie es mit Jesus bestellt ist. Das haben viele nicht verstanden. Und Jesus sagt, ich habe hier einen Mann, der hat mehr Glauben als alle in Israel. Niemand in Israel hat das kapiert, was dieser Mann kapiert. Ja. Jesus war Gott. Er hätte alleine heilen können. Er hatte die Kraft, im Gegensatz zum Hauptmann. Ja. Aber Jesus hat sich erniedrigt und hat sich in freiwilliger Weise abhängig gemacht vom Vater und vom Geist, von den anderen Zweien in der Gottheit. Und hat jetzt im Auftrag gehandelt, während seines Aufenthaltes hier auf der Erde, weil er sich ja erniedrigt hat, sagt Paulus in Philipper 2. Er hätte es tun können, aber er hat es aus Freiwilligkeit nicht getan, aus eigener Kraft, beziehungsweise eher unabhängig. Er hat im Auftrage gehandelt. Dieses Stichwort ist wichtig für unser Ausüben von Glauben, denn Jesus ist uns vorangegangen in solchen Stücken. Er ist uns zum Beispiel geworden. Nicht, dass wir alles tun, was Jesus tut, sondern dass wir lernen zu folgen, wie Jesus folgte. So wie mich der Vater sandte, so sende ich euch. Aber nicht in allen Stücken tun wir, was Jesus tat. Da muss man vorsichtig sein. Aber wir sind Gesandte. Und wenn wir trotz gewisser Verheißungen nicht den Auftrag haben, vererfüllen sich diese Verheißungen nicht. Zum Beispiel die Verheißung, die wir in diesen Tagen gelesen haben in Matthäus 21. Alles, das ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wir haben kein Recht, etwas zu glauben, das wir nicht glauben dürfen. Jesus sagt nicht, dass ich alles glauben darf, was ich bitte. So geht die Verheißung nicht. Nicht alles, was ich glaube, dann darf ich bitten, dass es geschieht und dann geschieht es. So legt man es aus. Ja. Wenn ich jetzt nur glaube, dann darf ich um dies bitten, dann geschieht es schon, wenn ich nur glaube. Nein, nein. Ich muss zuerst einen Auftrag zu glauben haben, zu handeln haben. Dann kann ich sprechen und dann kann Gott handeln. Und Jesus sagt in Johannes 14, alles was ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun. Dann muss ich im Auftrag von Jesus stehen. Dann darf ich nicht einfach wählen, von selbst wählen, was Jesus nun im Namen des Vaters tun wird und ich im Namen von Jesus dann tun darf. Ich muss wissen, was ist mein Auftrag. Und wenn es Berge zu versetzen gibt, Markus 11 wohl heißt, dann muss ich wissen, ob dieser Berg von Gott versetzt werden soll oder nicht. Ich kann nicht die Berge wählen, die zu versetzen es gibt. Das ist der Fehler, den man macht. Ja. Man sagt, wenn du nur glaubst, dann wird der Berg sich bewegen. Nicht notwendigerweise. Ich habe kein Recht zu glauben, dass ein Berg sich versetzen wird, wenn er sich nicht versetzen wird. Die Reihenfolge muss klar sein. Nicht erst glaube ich und dann kann der Berg sich versetzen. Nein, erst muss ich wissen, ob der Berg sich zu versetzen hat und dann kann ich das glauben, was Gott vorhat zu tun. Ich muss erst Information haben über meinen Auftrag und dann kann ich das Glaubenswort sprechen. Denn ich bin ein Reagierender, nicht ein Agierender. Kennen Sie den Unterschied? Ich bin nicht der Erste, der handelt. Ich bin der Zweite. Aber in der neuen Wunderbewegung wird der Mensch durch eine falsche Philosophie oder Auffassung, die von die christlich, einen christlichen Anstrich hat, dann es ist heidnisch, aber die Vokabeln, die Worte, die hier gebraucht werden, kommen aus der Bibel irgendwie. Und dann denkt man, es ist christlich. Wir müssen uns nicht verführen lassen durch christliche Vokabeln. Die Namen von Jesus und die Sprache von Wunder und so weiter, obwohl diese in der Bibel vorkommen, sind noch nicht biblisch, es sei denn, sie biblisch zusammengestellt sind. Ich könnte Ihnen eine ganze Menge von Sätzen aufsagen mit biblischen Wörtern. Aber wenn die Sätze nicht biblisch gemäß zusammengestellt sind, habe ich nicht Biblisches gesagt. Wir müssen sehr aufpassen. Wir müssen genau hinhören. Genau das wollen Sie nicht. Immer wieder höre ich das. Man soll nicht prüfen. Man soll nicht zu genau lesen. Ein junger Mann schreibt mir, mit dem ich eine schwere Auseinandersetzung hatte in einem Jugendseminar. Er sagte, lesen Sie das und das Buch und jetzt nehmen Sie nicht ein Vergrößerungsglas und schauen jetzt alle Fehler sorgfältig an. Sehen Sie? Ich soll nicht prüfen. Ich soll nicht genau die Wahrhaftigkeit dieses Mannes prüfen. Es stellt sich heraus, dass das Buch voll von Fehlern ist, von biblischen Fehlern, das heißt Unwahrheit. Ja. Stimmt nicht. Wir müssen genau prüfen. Wir können nicht jeden Berg versetzen, ohne weiteres. Ich muss erst wissen aus der Schrift, was ist das Programm Gottes, was will Gott tun. Wenn Gott heilen will, dann überlassen wir das ihm. Aber wir haben heute keine Garantie, dass irgendeine Krankheit geheilt wird. Keine Verheißung. Wir haben keine Verheißung, dass Gott heute Krankheiten heilen wird. Deshalb können wir auch nicht glauben in einem speziellen Fall, aufgrund der Schrift, dass er es tun wird. Ich kann nicht einfach Verse aus dem Zusammenhang herausholen, diese jetzt irgend x-beliebig anwenden und sagen, jetzt wird der Herr handeln. Ich war in Kanada in diesem Sommer und wir besuchten eine Gemeinde, in der die Schwiegereltern zu Hause sind und wir sind dort auch oft zu Hause gewesen, wenn wir drüben waren für längere Zeit, kannten die Gemeinde gut. In diesem speziellen Gottesdienst wurde freigegeben, wenn Gebetsanliegen und so etwas da war. Und ein Mädchen kommt zum Mikrofon und spricht von einem jungen Mann, den sie wohl kannte und der sehr schwer krank war. Und sie sagte, wir sollten für ihn beten. Sie hätte die Gewissheit, Gott werde ihn heilen. Ich war etwas überrascht, dass das ohne Kommentar einfach so hingenommen wurde. Am nächsten Sonntag hatte ich zu sprechen. Und dann habe ich etwas dazu gesagt, ohne jetzt speziell das Mädchen zu erwähnen, damit man nicht zu stark hier eine Konfrontation hatte, das liebe ich nicht, aber ich wollte, dass in diesem Gott, dass in dieser Gemeinde einiges doch geklärt sei über diese Frage. Nun habe ich darüber etwas darüber gesagt, es passte in mein Thema hinein. Aber was ist geschehen mit dem jungen Mann? Der war jetzt, soviel ich weiß, bereits in Ewigkeit. Der war nicht geheilt. Der war in der Woche, soviel ich weiß, gestorben. Wir haben nicht diese Verheißungen, ja, dass Gott heilen wird. Wir können nicht einfach Jesaja 53 anführend sagen, er heilt alle unsere Krankheiten. Wir müssen wissen, dass Gott ein Programm hat. Jesaja 53, Jesus ist am Kreuz gestorben, das heißt Jesaja 53 verheißt, ist eine Verheißung auf das Kreuz. Er trägt alle unsere Krankheiten. Er trägt geistliche Krankheiten und er trägt auch körperliche Krankheiten. Jesus hat alles getragen. In Kolosser 3, nein, 1, am Ende oder in den 20er Versen, spricht Paulus einmal davon, dass Gott alles neu machen wird, aber am Ende, aber dieses wird geschehen aufgrund des Kreuzes, dass Jesus gestorben ist am Kreuz für Sünden. Das heißt, der Fluch, der auf die Erde gekommen ist nach dem Sündenfall von Adam und Eva, auch dieser Fluch wird behoben werden eines Tages, aber aufgrund des Kreuzes. Aber heute ist er noch nicht aufgehoben, Römer 8. Heute seufzt die Schöpfung noch. Wir seufzen mit, weil wir ein Teil dieser Schöpfung sind, dem Körper nach. Wir seufzen. Dieser Fluch ist noch nicht aufgehoben, aber Jesus ist schon gestorben und der Heilige Geist ist gekommen. Sehen Sie, das, was Jesus erworben hat am Kreuz, wird heute noch nicht alles angewendet. Was wird denn heute angewendet? Epheser 1, Vers 3, die himmlischen geistlichen Segnungen. Das heißt, im Bereich des Geistes des Menschen, da wird das Heil von Golgatha angewendet. Da haben wir Verheißung. Wenn man an Jesus glaubt, der am Kreuz gestorben wird, dann werden die Sünden vergeben. Mit dieser Verheißung dürfen wir rechnen und wir dürfen dieses einander sagen. Wenn wir jemanden treffen, der bereit ist, an Jesus zu glauben, dann sagen wir, glaube an den Herrn Jesus, gib dein Leben ihm hin und er wird dir deine Sünden vergeben. Wie kann ich das wissen? Es steht geschrieben. Nicht, er wird es fühlen. Und er soll nicht warten, bis er verspürt, dass es hier etwas wohler geht. Nicht bis dann. Nein, sofort, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und ich brauche nicht zu warten, bis es mir besser fühlt. Ich weiß dann aufgrund dieses Verses, Jesus vergibt die Sünde. Das ist Verheißung für jetzt. Aber ich kann nicht kommen mit den Problemen des Körpers. Da muss ich es ihm überlassen, wie er da heute helfen will. Da kann er helfen, das heißt, er kann die Not beheben, aber kann sie auch belassen und mir helfen, geistlich stark zu werden in dieser äußeren Not. Aber geistlich behebt er die Not. Geistliche Verheißungen haben wir. Das ist der Fehler, den man macht. Man verquickt die Verheißungen, die erst noch ausstehen, die erst noch erfüllt werden, die noch ausstehen, die erst noch erfüllt werden sollen. Diese will man vorweg heute schon haben. Ja? Manchmal macht man noch einen zweiten Fehler, wenn ich das noch hinzufügen darf jetzt. Wenn wir jetzt zu Jesus kommen, zum Beispiel ich komme an zu Jesus an einem gewissen Tag X, dann sagt mir die Bibel, was alles hier an diesem Tag geschieht. Nicht nur Sündenvergebung, ich bekomme den Heiligen Geist, ich bekomme Jesus, der Vater kommt und nimmt Wohnung bei mir. Vieles geschieht da. Ich werde ein Kind Gottes, ich werde frei vor dem Gesetz, ich werde gerechtfertigt, ich werde wiedergeboren. Eine ganze Menge, ein großes Heilspaket hier. Jetzt muss ich aber wissen als Kind Gottes, damit ich nicht irregeführt werde, was in diesem Paket ist. Denn es kommen jetzt Leute aus dieser selben Bewegung, die kommen auf mich zu und sagen, du hast viel bekommen, aber du brauchst noch mehr. Jetzt nimmt man mir dieses Teil weg und offeriert man mir ihn. Ja? Er sagt, du hast noch nicht dies, du hast noch nicht das und sagt, du kannst es aber haben. Zuerst nimmt er mir weg, was die Bibel mir schon gegeben hat, und dann will er es mir anbieten. Ja, so geht das nicht. Und wenn ich ihm dann sage, ich habe es schon, dann kommt die Auseinandersetzung. Ja, dann müssen wir zur Schrift gehen, aufgrund wovon sagst du das uns heute. Dann müssen wir Bescheid wissen, aber das ist nicht in diesen Tagen unser Thema, aber das können wir besprechen, zwischendurch mal, wenn Sie wollen. Aber mir ging es jetzt hauptsächlich um die Heilung. Ja, das, weil es immer wieder heißt, glaube nur, so kannst du Berge versetzen, Probleme lösen und so weiter, inklusive Heilungen erleben. Und diese Garantie haben wir nicht, obwohl Gott heute noch Wunder tut, so wie er es tun will. Aber er behebt nicht aufgrund von Jesaja 53 den Fluch. Auch die Leute, die geheilt werden, müssen eventuell noch sterben. Eine andere Stelle, die benutzt wird, damit Sie informiert sind an dieser Stelle, ist Matthäus 28. Matthäus 28, Vers 19. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker oder Menschen, das ist eigentlich nicht ganz genau, nicht die ganzen Völker sollen zu Jünger gemacht werden, sondern Menschen in den Völkern, indem ihr sie tauft, das heißt und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, das ich euch befohlen habe. Hier knüpft man an. Jetzt sagt man, was Jesus hier sagt, ist, dass wenn jemand zum Glauben kommt, wir sollen zu Jüngern machen. Und wenn jetzt jemand zu einem Jünger wird, dann soll ich ihn belehren und ihm sagen, was es zu halten gilt. Was gilt es zu halten, wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, Jünger Jesu wird. Das, was Jesus diesen Jüngern befohlen hatte. Und dann fragt man, was hatte Jesus diesen Jüngern befohlen? Und dann heißt es, wir gehen zu Matthäus 10. Gut, tun wir das. Wir gehen mit. Das, was Jesus in den Jüngern in Matthäus 10 gelehrt hatte, das sollen diese Jünger anderen Jüngern lehren, damit sie das auch halten. Da heißt es in Vers 8, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, reinigt die Aussätzigen, treibt Dämonen aus. Das heißt, die, die sich heute bekehren, sollen lernen, das zu tun, was die 12 Jünger Jesu getan hatten, weil Jesus es ihnen befohlen hatte. Wie würden Sie jetzt auf so eine Behauptung eingehen oder antworten? Geht das so? Ist das, was Jesus in Matthäus 28 sagt? Lehrt die neu zum Glauben kommenden, das zu halten, was ich euch, beispielsweise in Matthäus 10.
Wir rufen sich da auf die Charismatiker, auf diese Stelle.
Nicht die Charismatiker als solche. Dies ist eine spezielle Richtung innerhalb der Bewegung, die von Wimber herkommt. Er beruft sich auf diese. Nicht nur er, diese Lehre gibt es wohl auch an anderer Stelle. Ich kann aber nicht genau sagen, wo. Ich bin ihr begegnet durch einen früheren Studenten von mir. Aber dass Wimber sie vertritt, das ist klar.
Ja, hier ist es ja der Auftrag an die 12. In Matthäus 10.
Ja, ja. Und die Frage ist, wird dieser Auftrag an die 12 weitergeben? Wird der übertragen oder übernommen? In Matthäus 28. Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum?
Ja. Es handelt sich hier auch um einen einmaligen Auftrag, weil Jesus sendet die 12 Jünger ja aus, jetzt in dem Fall, auszugehen in die Städte und Dörfer. Und mein Begriff ist, jetzt für dieses einmal aussenden, gibt er ihnen hier diesen Auftrag.
Das
ist kein genereller Auftrag.
Kann man das zeigen, dass es speziell und nicht generell ist? Das ist sehr leicht zu zeigen. Lesen wir nicht nur diesen Vers, sondern lesen wir früher schon. Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sagte, begebt euch nicht auf die Straßen der Völker. Stimmt das mit Matthäus 28 überein? Da soll man zu den Völkern gehen. Hier heißt es, man soll nicht. Ja. Betretet keine Stadt der Samariter. Heißt das, dass wir nicht nach Samarien gehen dürfen? Wenn sie nach Israel gehen, bitte nicht nach Samaria. Das dürfen sie nicht, ja. Na, wenn wir dieses konsequent nehmen, ja. Und geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nun, Wim Margo auf jeden Fall glaubt das nicht, ja. Man soll nicht zu den Schafen Israels gehen, um dort zu evangelisieren. Geht aber hin, verkündet und sprecht, das Königreich des Himmels ist nahe herbeigekommen, heilt Kranke, weckt die Toten auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Auch das sollte man beherzigen. Aber sogenannte Krankenheiler verdienen sehr, sehr viel Geld. Ja. Das ist etwas, das einer unserer Professoren uns mal sagte. Man sollte auch den Teil lesen. Nehmt weder Geld noch Silber noch Erz in eure Gürtel. Wir sollten also kein Geld mitnehmen, wenn wir hinausgehen. Auch das gehört zu diesen Verordnungen. Das geht auch nicht. Ja. Keine Tasche soll man auf den Weg mitnehmen. Das hat Paulus nicht getan. Er hat Bagage dabei und Johannes Markus hat ihm dabei geholfen. Auch nicht zwei Röcke oder zwei Mäntel. Weder Schuhe noch Stab. Wir müssten also alle barfuß gehen. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf hineingeht und so weiter. Dies ist ein spezieller Auftrag des Messias an seine messianischen Vertreter, weil sie jetzt weggehen, sie waren bis jetzt bei ihm, aber er sendet sie vor ihm her, dorthin, wo er selbst auch noch kommen will, und er gibt ihnen besondere Vollmacht, weil sie ohne ihn keine Vollmacht haben. Sie werden jetzt nicht ihn bei sich haben, deshalb brauchen sie himmlische Kraft, und die gibt er ihnen auf diesen Weg für diese Tage, für diese Wochen oder wie lange es gebraucht hat, für diese Strecke gibt er ihnen das. Und in dieser Zeit verkünden sie den Messias. Er ist da. Es gibt Ähnlichkeiten mit unserem Auftrag, aber dieser Auftrag stand in einer besonderen Zeit. Und er stimmt nicht überein mit dem Auftrag, den wir haben. Denn nach Paulus in 1. Korinther 12 heilt nicht jeder Christ Kranke, hat nicht jeder Christ diesen Auftrag, das zu tun. Mit anderen Worten, was Matthäus 28 sagt, kann nicht Matthäus 10 einschließen, weil es nicht übereinstimmt mit dem Auftrag, von dem Paulus spricht. Er muss also speziell bleiben, er muss also in Matthäus 10 bleiben und darf nicht aus Matthäus 10 herausgeholt werden und übernommen werden zu Matthäus 28. Die zwei sind zwei verschiedene Aufträge. Der erste für eine bestimmte Zeit, während Jesus lebte. Der andere für die Gemeinde Jesu, denn es sind nicht nur die 12 da, beziehungsweise die 11, sondern auch andere höchstwahrscheinlich. Es ist ein Auftrag an die ganze Nachfolgschaft Jesu, die jetzt hinausgehen soll, die Botschaft zu verkünden, weil Jesus nicht nur gekommen ist, sondern ist gestorben, auferstanden, gen Himmel, noch nicht in gen Himmel gefahren, aber er wird es gleich tun. Und der Auftrag wird aber jetzt schon gegeben. Mit Pfingsten soll man damit beginnen. Nach Lukas 24 sagt Jesus, noch nicht gleich hinauslaufen. Erst warten, bis der Heilige Geist gekommen ist. Er ist eure Kraft und dann geht's los. Also, man muss heilsgeschichtlich denken und heilsgeschichtliches Denken ist nicht eine Eigenschaft dieser ganzen Bewegung. Da liegt der Fehler, dass man nicht so denkt, wie die Schrift in ihrer geschichtlichen Reihenfolge denkt. Nun kommen wir zum Thema. Ich dachte, ich würde es noch hineinflechten. Wir sprachen gestern Abend, nachdem wir vom Vertrauen zu Gott gesprochen hatten, sprachen wir noch vom Vertrauen zu uns selbst. Wenn jemand Gottvertrauen hat als Christ, dann darf er Vertrauen haben zu sich selbst. Hier krankt es oft bei Christen. Wir sprechen ja von gesundem geistlichem Leben. Der Christ darf dort, wo der Herr für ihn einen Auftrag hat, wenn er den erkennt, wenn er eine Begabung bei sich erkennt und er weiß, was der Auftrag des Herrn für ihn ist, dann darf er mit der Hilfe des Herrn rechnen und dann haben wir gehorsam zu sein, auch wenn uns nicht danach ist. Paulus sagt, ich darf nicht warten, bis mir danach ist. Es ist mir befohlen worden. Ja? Und dann dürfen wir handeln. Dann dürfen wir hineinsteigen und den Auftrag erfüllen, den der Herr für uns hat. Dann dürfen wir nicht immer sagen, ja, das habe ich in Schwachheit getan. Nein, das haben wir in Kraft getan, in der Kraft des Herrn. Und auch wenn wir zittern, heißt es nicht, dass wir es in Schwachheit getan haben. Verwechseln wir diese Dinge nicht. Paulus kommt nach Korinth und zittert. Aber das heißt nicht, dass er nicht in der Kraft des Geistes handelt. Er bekam so viel Kraft, wie es nötig war, den Auftrag zu erfüllen. Ich zittere auch manchmal, wenn ich auftrete, um zu sprechen. Aber der Herr gibt mir genügend Kraft, den Mund aufzutun. Erstens stehen zu bleiben. Zweitens den Mund aufzutun. Drittens anfangen zu sprechen. Und er gibt sogar Kraft, aufzuhören. Das braucht es auch manchmal. Wir kommen zum dritten. Das heißt, zu einer dritten Art von Vertrauen. Wir haben von Gottvertrauen gesprochen, wir haben von Selbstvertrauen gesprochen. Kommen wir noch zu einer dritten Art von Glauben, die es nötig hat bei Gläubigen, und das ist Vertrauen zueinander. Die horizontale Ebene des Vertrauens. Ein negatives Beispiel hatte ich schon erwähnt beim Thomas. Jesus sagt zu Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Damit meint Jesus offensichtlich nicht, dass man nie sehen darf, bevor man glaubt oder erst glauben sollte oder dass man nicht aufgrund des Sehens glauben darf. Denn die anderen Jünger, die hatten gesehen und daraufhin hatten sie geglaubt. Waren die denn nicht selig? Doch, die waren auch selig. In welchem Sinne war es dann selig zu glauben, auch wenn man nicht gesehen hatte? In dem Sinne, dass Thomas keinen Grund hatte, das Zeugnis der anderen abzulehnen, anzuzweifeln. Wenn wir Grund haben, einem Zeugnis Vertrauen zu schenken, aber wir müssen zuerst diesen Grund haben, wenn wir diesen Grund haben, dann sind wir selig, wenn wir da glauben. Denn es ist nicht jedem geschenkt zu sehen. Durch diese Jahrtausende haben wir nicht das Vorrecht gehabt, Jesus zu sehen. Aber die Schrift sagt uns, auch wir gehören zu diesen Seligen, wenn wir auch an Jesus glauben, aufgrund der Zeugnisse. Wir haben nicht dieses Vorrecht. Petrus sagt, ihr seht ihn nicht, aber ihr liebt ihn aufgrund des Zeugnisses von ihm. Das ist möglich. Und der Heilige Geist wird uns auch geschenkt, der es uns möglich macht, ihn zu lieben. Ein zweites Beispiel, das positiver Art ist. Thomas ist ein negatives Beispiel. Er vertraut nicht seinen Kollegen. Paulus gibt uns ein positives Beispiel von Vertrauen in 2. Korinther 1. Verse 13 bis 15. Wir beginnen im zweiten Teil von Vers 13, beginnen dort zu lesen. Ich hoffe, dass ihr auch bis ans Ende erkennen werdet und anerkennen werdet, so wie ihr uns auch zum Teil, denn nicht alle in Korinth hatten dasselbe Vertrauen zu Paulus, einige hatten nicht Vertrauen zu ihm und darum ringt er in diesem Brief. So wie ihr uns auch erkanntet und anerkanntet. Das Wort bedeutet auch anerkennen. Dass wir euer Ruhm sind. Es waren Menschen in Korinth, Gläubige, die hielten Paulus für ihren Ruhm. Das heißt für ihre Freude. Sie durften geistlich auf ihn stolz sein, weil er ihnen die Botschaft gebracht hatte und ihnen geistlich geholfen hatte. Paulus freut sich über diese Verbundenheit mit ihnen. Gleich wie auch ihr, der unsere Ruhm seid, am Tage des Herrn Jesus. Das heißt, Paulus hat das Vertrauen, wenn Jesus kommt, dann wird er stolz sein dürfen auf die Korinther. Merken Sie, dies ist Vertrauen. Paulus hat dieses Vertrauen, dass die Korinther seinen Ruhm sein werden am Tage des Herrn Jesus. Trotz der großen Nöte in Korinth. Das finde ich herrlich von Paulus. Und wenn Sie die Nöte von Korinth kennenlernen wollen, lesen Sie den ersten Korintherbrief. Allerlei Nöte. Dennoch sagt Paulus, ich habe Vertrauen zu euch, dass wenn wir dort stehen werden, ich werde stolz auf euch sein können. Ich werde mich freuen können über das, was der Herr durch mich an euch getan hat. Vers 15. In diesem Vertrauen, es geht also um Vertrauen, nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet und über euch nach Makedonien und so weiter. Das heißt, weil er dieses Vertrauen zu ihnen hatte, hat er Reisepläne gemacht. Das Vertrauen war zunächst nicht gerechtfertigt. Das heißt, er wurde enttäuscht und hat dann seine Pläne geändert. Und gerade diese Änderung seiner Pläne hat man ihm vorgeworfen. Aber er zeigt, warum er seine Pläne ändert, um sie zu schonen. Kapitel 2, Vers 3. Eben dieses schreibe ich euch, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Das heißt, es gibt Nöte in Korinth. Er schreibt jetzt, damit diese Nöte behoben werden können, aufgrund dieses Schreibens. Damit, wenn er persönlich kommt, es schon geklärt ist und er muss sie dann nicht, wenn er sie sieht, rügen. Paulus ist das peinlich. Von Angesicht zu Angesicht rügen zu müssen. Er möchte da keine Kluft haben. Er möchte da reine Luft haben, dass er freundlich mit ihnen sprechen kann. Und dann schreibt er lieber. Er schreibt, damit sie dieses schon klären können. Es liegt Sünde vor und die müsste bereinigt werden, sodass, wenn er kommt, er in Ruhe mit ihnen sprechen kann und sie weiterführen kann. Eben dieses schreibe ich euch, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich eigentlich freuen sollte. Wobei ich Vertrauen habe zu euch allen. Allen dieses Mal. Nicht nur den Treuen. Ich habe jetzt Vertrauen auch zu denen, die noch nicht Vertrauen zu mir haben. Dass meine Freude die euer aller ist. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst schreibe ich, nicht mit dem Knüppel, mit viel Gebet, mit viel Ringen. So geht er mit den Korinthern um. Da haben wir viel zu lernen. Das war nicht bloße Psychologie. Vertraue und dann wird man schon vertrauen. Nicht so einfach ist das. Aber echtes Vertrauen war es. Paulus hat echtes Vertrauen zu ihnen, aufgrund dessen, was er erwartet, dass der Herr für sie tun wird. Es lohnt sich, über solche Texte nachzudenken und zu fragen, wie könnte das in unserem Leben aussehen, unsere Gemeinde? Gibt es da Nöte, gibt es da Klüfte zwischen Geschwistern? Und können wir auch hier dennoch geistlich vertrauen und deinem Gebet und in Herzensangst erwarten, dass der Herr dennoch hier etwas tun wird? Vielleicht in der eigenen Familie haben sie Nöte. Auch da dürfen wir vertrauen, dem Herrn vertrauen, dass er Gebet erhören kann. Der Herr kann Gebet erhören. Wir kommen zum Nächsten. Wir haben uns mit dem Glauben befasst. Glauben als einem Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Wir verlassen dieses Kennzeichen und kommen zum zweiten Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Und dieses ist die Liebe. Wir wollen jetzt von der Liebe sprechen. Glaube und Liebe gehen eigentlich zusammen. Paulus erwähnt sie an mehreren Stellen in einem Atemzug. Glaube und Liebe sind wie ein Ehepaar in der Heiligen Schrift. Und auch hier gilt, was Gott einmal von der Ehe sagt, wo Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Glaube und Liebe gehören zusammen. Das ist wichtig, wenn wir erkennen, dass Glaube es mit der Wahrheit zu tun hat. Denn Liebe ist mit Wahrheit gepaart. Liebe darf nicht aufgrund der Unwahrheit da sein. Es mag sich um Liebe handeln, aber nicht um gerechtfertigte Liebe. Eine Frau kommt einmal mit einem Anliegen zu Wilhelm Busch, Pfarrer Wilhelm Busch von Essen. Sie hat eine Not. Sie liebt einen Mann, wenn ich mich nicht irre, war es ein Arzt. Und der Mann liebt auch sie. Ja, was ist denn die Not? Ja, es ist so, die Frau des Arztes kann das nicht verstehen. Ja, sagt Busch zu ihr, wissen Sie nicht, dass das Sünde ist? Und dann schaut sie ganz erstaunt und fragt, kann denn Liebe Sünde sein? Ja, kann denn Liebe... So übertitelt er dann diese kleine Geschichte, die ist als Traktat rausgegeben worden. Er schreibt dann, dass Liebe tatsächlich Sünde sein kann. Heute wird alles gerechtfertigt, wenn es nur Liebe ist. Aber es gibt Liebe, die nicht gerechtfertigt ist. Man darf ruhig von Liebe sprechen, aber sie ist nicht gerechtfertigt. Es gibt Liebe, die im Zeichen des Ungehorsams geschieht. Wir müssen von der rechten Liebe sprechen, von der wollen wir jetzt sprechen. Von der Liebe, die mit dem Glauben gepaart ist, welcher wiederum ein Glaube der Wahrheit ist, nicht der Unwahrheit. Wo sind die Verse, wo Glaube und Liebe gepaart miteinander vorkommen? Kolosser 1, Vers 4. Kolosser 1, Vers 4. Paulus grüßt die Christen in Kolosse. Er sagt, wir danken dem Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, alle Zeit im Gebet für euch. Nachdem wir hörten von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die da ist zu allen Heiligen. Aufgrund davon hat er Gott gedankt. Das heißt, darum geht es ihm. Paulus geht es darum, dass Menschen glauben und lieben. Die zwei. Wir hatten vorher gesprochen von dem Glauben und was das heißt, zu glauben. Jetzt kommt die Liebe hinzu. Glaube und Liebe gehen Hand in Hand. 1. Thessalonicher 3. Aus 1. Thessalonicher 3 lasen wir am Anfang, um zu zeigen, dass es Paulus um den Glauben geht. Aber im selben Text wird auch die Liebe erwähnt. Wir hatten Vers 5 gelesen, lesen wir den noch einmal und fügen wir dann Vers 6 hinzu. Deswegen, da ich es nicht mehr länger ertrug, schickte ich auch einen zurück, nämlich Timotheus, um über euren Glauben zu erfahren. Er wollte wissen, wie es mit dem Schlüssel geistlicher Gesundheit steht, wie es mit dem Glauben bestellt war. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und dann unsere Arbeit vergeblich gewesen wäre. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe gebracht hat, Liebe als Zeichen des Glaubens, und dass ihr uns allezeit in gutem Andenken habt, auch die Liebe zu ihnen da ist, und euch sehr verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, würden wir und so weiter. Paulus sieht, dass nicht nur Glaube da ist, sondern auch Liebe. Und das ist für ihn ein gutes Zeichen. Übrigens, in Vers 6 steht das Wort für Evangelisieren. Lassen Sie mich mal so lesen, wie es im Grundtext ist, etwa. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns evangelisiert hat von eurem Glauben. Da sehen Sie, wie das Wort evangelisieren in der Bibel gebraucht werden kann. Es ist ein ganz einfaches Wort, eine gute Kunde weitergeben. Nicht nur ist die Kunde von Jesus Evangelium, sondern jede gute Kunde, die so genannt werden kann, ist nach diesem griechischen Gebrauch Evangelium. Nur haben wir dieses Fremdwort reserviert für die Kunde von Jesus. 2. Timotheus 1. Vers 3. Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit eurethalben zu danken, so wie es würdig ist, weil euer Glaube übersehr wächst und die Liebe eines jeden von euch allen groß ist. Die Liebe zueinander, sodass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden und so weiter. Paulus sieht, dass Kennzeichen geistlicher Gesundheit da sind und darüber freut er sich. Er ergänzt das, was noch nötig ist, aber er sieht, dass hier solche Zeichen vorhanden sind.
Entschuldigung.
2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wie wichtig die Liebe ist, zeigt uns sowohl das Gesetz als das Evangelium. Das erste Gebot ist das Gebot der Liebe. Und es ist begründet auf der Liebe Gottes zu uns. Wie beginnen die 10 Gebote?
Du hast Gott über alle Dinge lieben.
Die eigentlichen Gebote, ja. Aber wie beginnt der Text? Ich bin der Herr, dein Gott. Und wovon spricht Gott da? Von Rettung aus Ägypten. Das heißt, aufgrund meiner Rettung, aufgrund davon, dass ich euch gerettet habe, erwarte ich jetzt von euch die Reaktion. Ich habe euch geliebt, ich habe euch herausgeholt aus Ägypten, ich bin euch barmherzig gewesen, ich habe herabgeschaut, 2. Mose, die ersten Kapitel, ich habe euch gesehen, eure Not, ich habe hineingelangt und habe euch herausgeholt und jetzt erwarte ich, dass ihr mir auch Liebe zeigt. Die 10 Gebote sind Wege der Liebe. Und sie beginnen mit dem ersten Gebot, welches in 2. Mose 20 in verneinender Form formuliert ist. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht also. Dasselbe Gebot wird in bejahender Form formuliert in 5. Mose. Und aus 5. Mose ist es, aus dem Text in 5. Mose ist es, dass Jesus zitiert, wenn er nach dem ersten und höchsten Gebot gefragt wird. Dann sagt er, du sollst deinen Herrn, Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Das ist die bejahende Form, dasselbe Gebot. Ob ich sage zu einem Ehepaar, zu einem Mann, du sollst keine andere Frau lieben neben dieser. Oder ich sage, du sollst diese Frau lieben von ganzem Herzen, macht keinen Unterschied. Wenn er diese Frau von ganzem Herzen liebt, dann wird kein Teil seines Herzens Raum mehr haben für eine andere Frau. Wenn er umgekehrt keinen Teil seines Herzens für eine andere Frau übrig hat, dann ist sein ganzes Herz dieser Frau gegeben. Das ist dasselbe. Unsere Liebe gilt Gott. Und dieses erste Gebot ist das Maßgebende für alle 10. Das heißt, die 9 fließen aus den ersten. So ist die Schrift oft strukturiert, dass der Anfang der Grundstein ist für das, was dann folgt. Nehmen Sie zum Beispiel 1. Mose. 1. Mose spricht von der Schöpfung, ist das ganze Buch ist ein Buch von Anfängen. Deshalb beginnt es so, am Anfang schuf Gott und so weiter. Aber dieser Begriff am Anfang ist der Titel des ganzen Buches. In diesem Buch geht es nicht nur um Anfang der Welt, sondern um Anfang der Geschichte der Menschen und so weiter. Alles das sind Anfänge, deshalb heißt es Genesis, Anfänge. 2. Mose handelt von Ausgängen, vom Ausgang und heißt dann Exodus, Ausgang. So beginnt dieses Buch. Wenn Jesus am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann meinen einige Ausleger, dass Jesus aufgrund dieser Information, dass er dieses Wort gesagt habe, den ganzen 22. Psalm aufgesagt hätte. Das ist möglich. Denn dieses Wort ist kennzeichnet für den ganzen Psalm. So ist das erste Gebot der 10, kennzeichnend für alle 10. Und jetzt gehen wir weiter. Diese 10 sind wiederum der Grundstein für alle 5 Bücher Mose. Und die fünf Bücher Mose waren der Grundstein für das ganze Alte Testament. Der Jude nannte die fünf Bücher Mose Torah. Torah heißt Gesetz. Die fünf Bücher Mose waren die Gesetzbücher von Israel. Das heißt, man nannte die fünf Bücher Mose nach 2. Mose 20. Nach diesem Kerngesetz. Dieses Kerngesetz hatte seinen Namen dem ganzen Zusammenhang gegeben, den fünf Büchern Mose. Und der Titel für die fünf Bücher Mose hatte den Titel geliefert für das ganze Alte Testament. So kann im Neuen Testament es heißen, steht nicht im Gesetz und dann kann aus Jesaja zitiert werden. Steht nicht im Gesetz und dann kann aus 1. Mose 2 oder 3 zitiert werden. Obwohl das nicht 2. Mose ist, denn 2. Mose und 3. Mose, die sind die Gesetzbücher eigentlich. Das heißt, ein Teil von 2. Mose, ein großer Teil ist Geschichte. Ab Vers 20 haben wir Gesetz, bis dann in 3. Mose hinein. Also das Gesetz fordert Liebe. Es gibt noch ein Wort im Gesetzbuch, das ist irgendwo zwischen, fast wie ein Nebensatz. Aber der Jude, der das Alte Testament genau las, hatte hier schon längst in diesem kleinen Nebensatz ein sehr wichtiges Wort erkannt. Ein Wort, das man erkannte, stand eigentlich neben 2. Mose 20, du sollst Gott deinen Herrn lieben, beziehungsweise keine anderen Götter neben dir haben. Und so nahm man dieses große, wichtige Wort, das ganz offensichtlich an erster Stelle stehen sollte, das erste Gebot, und diesen kleinen Nebensatz und stellte diese zwei nebeneinander und meinte nun hier, das beieinander zu haben, was Gott eigentlich haben wollte. Und genau das ist, was Jesus antwortet, wenn ihm danach gefragt wird. Was steht, fragt der Schriftgelehrte ihn, was ist das erste und höchste Gebot? Und Jesus antwortet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit aller deiner Kraft und so weiter. Und es gibt ein zweites, das ihm beigesellt oder ähnlich ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat jüdisch geantwortet. Es war nicht neu von Jesus. Der Schriftgelehrte hat erkannt, er hat die Antwort bekommen, die er erwartete. Jetzt kommt er mit dem Nächsten. Wer ist mein Nächster? Da hat dann Jesus ihn ganz schön abgeholt. Ja? Da hat ihm dann Licht gegeben, das ihm vorher dunkel gewesen war. Das hat mir nicht ganz gefallen, gepasst. Aber bis dahin war die Antwort ihm gemäß gewesen. Die hat er erwartet. So war es im Judentum. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, der Jude hat erkannt, im ganzen Alten Testament geht es eigentlich darum, dass man Gott allererst liebt und dann eine gesunde Beziehung hat zum Nächsten. Als wir 1971 das Vorrecht hatten, in Jerusalem an einer Konferenz, internationalen Konferenz für Prophetie teilzunehmen, wo Theologen aus aller Welt kamen, war eine schöne Zeit. Dann hat man Ben-Gurion, der lebte damals noch, hat man ihn eingeladen, auch ein Wort an diese Konferenzteilnehmer zu richten. Und dann hat er etwas sehr Schönes gesagt, das mir sehr wichtig war. Er sagt, es gibt zwei Worte, die Israel der ganzen Welt von Nationen vererbt hat, die in der ganzen Welt Kernworte geworden sind, nicht nur in Israel. Das eine Wort ist, du sollst deinen Herrn, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das andere lautet, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Das war sehr gut gesagt. In der Tat ergibt es diese Kernworte bei den Nationen. Und man lebt immer wieder davon. Wissen Sie, wo auf dem Gelände der Vereinten Nationen in New York es einen Bibelvers gibt und so viel ich weiß, nur einen. Und wissen Sie, wo der steht? Das wissen Sie vielleicht nicht. Der steht auf dem russischen Denkmal. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich habe meine Vermutungen. Es gibt viele Beiträge von Nationen. Schweden haben etwas geliefert, die Dänen etwas, überall hat eine Nation etwas geliefert zu diesem ganzen Gelände. Zimmer sind eingerichtet nationenweise und die Russen haben eine Statue oder ein Standbild geliefert, das außerhalb des Gebäudes da ist, auf dem Gelände. Und an diesem Gelände, oder Entschuldigung, auf diesem Standbild steht geschrieben, dieses biblische Wort, sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen.
Ist das nicht in Genf?
Nein, das ist in New York. Ja. Ja, ja. In Genf haben die Russen etwas anderes geliefert. Das ist dieser große, das hat mit der Raumfahrt zu tun. Das haben sie da. Ja. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich bin überzeugt, dass als dieses geliefert wurde, die Verantwortlichen nicht wussten, dass das ein Bibelvers war. Und ich vermute, dass der Skulpteur entweder ein Christ oder ein Jude war und hat sich hier etwas geleistet. Das vermute ich, aber ich kann das nicht sagen, das ist nur eine Vermutung. Aber es ist interessant, wie Gott seine Hand doch im Spiel immer wieder hat und sein Zeugnis auf sehr unerwartete Weise in die Welt gehen lässt. Denn das ist das Gelände der Nationen. Ja, und hier ist ein Zeugnis für seine Wahrheit da, auch wenn es nur klein ist. Das Gebot von der Liebe wird also im Gesetz bezeugt. Aber dieses selbe Gebot wird im Neuen Testament weitergegeben. Das ist das, was Gott dort erwartet. 1. Timotheus 1. Jetzt ist es wirklich Timotheus. Wir lesen ab Vers 5, oder ich lese Vers 5, ja. Aber der Endzweck der Anweisung, hier sollte nicht Gebot stehen, denn es geht nicht um Gesetz. Es geht um das, wovon Paulus in Vers 3 sprach. Er hatte Timotheus Anweisungen gegeben. Paulus war ein Apostel, hat überall gereist und das Evangelium verkündet und dann auch die Bekehrten betreut. Hier geht es um Betreuung der Gläubigen im Raum von Ephesus. Und Paulus lässt Timotheus dort vorübergehend. Timotheus war nicht Pastor. Er war Apostel, ein Mitapostel. Nicht desselben Ranges wie Paulus, aber er hatte dieselbe Aufgabe. Und Paulus gibt Timotheus Anweisungen. Diese Anweisungen betreffen das Wesen des Evangeliums. Das heißt, sie sprechen von dem gesamten Auftrag des Evangeliums. Ein Apostel hatte den Auftrag, das Evangelium in Treue in den Raum zu stellen, bei Ungläubigen und Gläubigen. Das Evangelium sollte um sich greifen. Und der Apostel war dafür verantwortlich, dieses Evangelium, das heißt das Wort Gottes, in den Raum zu stellen. Hier im Raum Ephesus. Und nun sagt Paulus, worum es beim Evangelium, beim Auftrag des Evangeliums zu verkünden, ankommt. Dass der Endzweck der Anweisung, das Evangelium zu verkünden, das heißt der Endzweck des Auftrages der Evangeliumsverkündigung, ist was?
Liebe.
Liebe. Ja, steht es auch bei Ihnen so. Das ist richtig. Der Endzweck dieses Auftrages ist Liebe. Was für eine Liebe, wird jetzt gesagt. Liebe aus reinem Herzen, nicht aus unreinem Herzen. Das heißt, niemand kann lieben, es sei denn, er zuerst ein reines Herz hat. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen. Das geht zusammen. Das Und hier ist nicht, führt nicht ein zweites ein, sondern erklärt nach hebräischem Gebrauch. Das heißt, wir könnten im Deutschen sagen, DH, das heißt, ist Liebe aus reinem Herzen, das heißt aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, von welchen Dingen etliche, da sie das Ziel verfehlten, sie haben diesen Zweck nicht erkannt, sich abwandten zu fruchtlosem Geschwätz und so weiter. Das ist dann Unliebe oder Nichtliebe. Sie haben dieses Ziel verfehlt, die Absicht des Evangeliums. Im Evangelium geht es um die Wiederherstellung der alttestamentlichen gesetzlichen Forderung der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist, was Jesus kam zu verwirklichen. Gesunde Beziehungen. Zuallererst zu Gott und dann zum Nächsten. Und das beginnt in der Gemeinde Jesu. Dort ist diese Liebe zuerst zu Hause und soll dann übergehen auch zu den Verlorenen. Liebe ist also grundsätzlich wichtig. Dass die Liebe auch in mehrere Richtungen geht, das wollen wir dann heute Abend besprechen. Heute haben wir weniger Zeit genommen für das eigentliche Thema, weil ich eine lange Einleitung hatte. Aber ich hoffe, dass auch das eine Hilfe war.